Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Bedrängt und sexuell belästigt. Wir sprechen über die schweren Vorwürfe gegen Opernstar Placido Domingo und was sie im Klassikbetrieb bewegen. Aufklärende Satire oder plumpe Provokation nach der Penisplakataktion von Die Partei in Sachsen machen wir uns Gedanken über neue Wahlkampf-Ikonografien. Und wir schauen nochmal zum Filmfestival von Locarno, bei dem diesmal auffallend viele Filme aus Portugal und Brasilien im Rennen sind. Nächtliche Anrufe, nasse Küsse und drängende Einladungen zum romantischen Abendessen. 9 Frauen haben dem Opernsänger Placido Domingo sexuelle Belästigung vorgeworfen, einem der größten Klassikstars aller Zeiten. Mehr als 150 verschiedene Rollen hat er in über 4000 Aufführungen gesungen und auch als Dirigent ist er unter anderem in Bayreuth tätig. Jetzt also schwere Vorwürfe gegen den 78-Jährigen. Und ich bin mit unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs verbunden. Herr Fuchs, das werfen die Frauen Placido Domingo denn genau vor?
Sie haben es gerade schon gesagt, worum es geht. Also es geht um Übergriffe, um Anmache, mehr oder minder uncharmant, manchmal auch vielleicht in einem Bereich, der nicht ganz so dramatisch ist, dass er eben dann mal gesagt hat, wollen Sie wirklich nach Hause gehen zu einer Sängerin? Das ist jetzt per se vielleicht noch nicht so schlimm. Aber es ist wohl auch immer wieder dazu gekommen, auch auf der Bühne, dass er sich dann den Sängerinnen nicht nur genähert hat, sondern eben doch ein bisschen übergriffig wurde. Ich habe heute sehr viel telefoniert. Ich habe auch noch mit einer Statistin gesprochen, die an der Wiener Staatsoper etwa gearbeitet hat. Und die hat mir das tatsächlich bestätigt und sagte, das ist nicht nur ein Gerücht, sondern sie hat es nicht bei sich, aber bei Kolleginnen einfach erlebt. Und das bedeutet also auch, dass Domingo, wie soll man sagen, auch keine Scheu hatte, vor anderen einfach sich doch als nicht nur den großen Liebhaber in Opernrollen, sondern vielleicht auch als den großen Liebhaber und Frauenfreund im echten Leben zu zeigen.
Also wundert sich da jetzt auch keiner richtig drüber, wenn Sie sagen, dass diese Statistin zum Beispiel sagt, das hat man eh immer mitbekommen.
Es wundert sich, leider muss man sagen, wieder einmal überhaupt niemand darüber. Es gibt auch noch jetzt die Information, dass Associated Press, diese amerikanische Nachrichtenagentur, dass die bereits seit Monaten recherchiert. Also da wurden Festivals und Opernhäuser auch angerufen und darum gebeten, dass man da ein Statement abgibt, beziehungsweise die haben eben recherchiert. Im Moment sind es eben diese knapp 10 Sängerinnen, die das vorwiegend anonym äußern. Nur eine ältere Sängerin hat sich ja namentlich bekannt und da gibt es auch inzwischen ein längeres Interview dazu. Ich vermute aber auch von dem, was ich so höre, dass das also in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht. Also das ist ja oft so gewesen. Wir haben es bei vielen Skandalen oder vielen Vorwürfen in dieser Richtung so gehabt, bei den großen Stars, dass dann das so ein erster Punkt ist, dass sich ein paar Stimmen melden, ein paar Damen ja in diesem Fall und dass das dann doch größere Kreise zieht.
Sie sind ja gerade in Salzburg. Gibt es denn da schon Reaktionen auf diesen Vorfall? Tritt er da bald auf?
Ich habe gerade ein Statement von Helga Rabel-Stadler vor mir hier im Computer von der Festspielpräsidentin und die sagt hier, ich zitiere mal, ich kenne Herrn Domingo seit über 25 Jahren und dann wird gesagt, er kennt jeden Namen, bedankt sich für jede Dienstleistung. Würden diese Vorwürfe stimmen, hätte ich sicher davon erfahren. Also die Präsidentin geht davon aus, dass da nichts dran ist und es wird in Abstimmung mit Intendant Hinterhäuser auch noch übermittelt, dass Herr Domingo weiter auftreten wird. Das ist bereits in ein paar Tagen der Fall, wenn es dazu kommt. Er wird in der Verdi-Oper Luisa Miller hier singen. Unterdessen ist das ein bisschen anders in den USA. Es ist gerade vor kurzem bekannt geworden, dass Philadelphia die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Da war im September eine große Gala geplant und die Los Angeles Opera hat nun angekündigt, dass man also eine intensive Untersuchung machen wird. Also das weist schon darauf hin, dass das so glimpflich, wie es in anderen Fällen etwa war, vermutlich dann doch nicht laufen wird.
Domingo selbst sagte, das sei zu seiner Zeit allenfalls ein Kavaliersdelikt gewesen und erst durch MeToo würde solches Verhalten als unangemessen bewertet und das sei auch gut so. Ist das denn damit erledigt im Klassikbetrieb? In Amerika offenbar ja nicht, wie Sie beschreiben, aber ist das denn hier dann immer noch so ein bisschen Kavaliersdelikt? Ist da kein wirkliches Verständnis für die MeToo-Entwicklungen?
Also ich glaube, dass man zu einem sehr interessanten Punkt mittlerweile kommt, dass wir nämlich doch alle, denke ich, uns einig sind, dass die Dinge, die da passiert sind, auch wenn es keine wirklichen justiziablen Übergriffe sind, das ist ja ganz entscheidend. Das haben wir im Fall von Levine bis jetzt, im Fall von Gustav Kuhn, dem Intendanten in Erl, der dann gehen musste. Sogar im Fall des Schauspielers Kevin Spacey aus Hollywood haben wir ja auch den Punkt, dass es Vorwürfe gab, dieses und jenes, das aber nichts wirklich justiziabel ist. Es geht also nicht um Verbrechen, es geht nicht um Vergewaltigung, es geht eigentlich um das, was man früher Kavaliersdelikten nannte, was man heute sagen würde, ein uncharmantes oder vielleicht auch konkret gesagt ein sehr schmieriges, übergriffiges Verhalten. Diese Debatte haben wir ja nun schon, die geht manchmal vielleicht auch ein bisschen sehr weit, dass dann man vielleicht das Problem hat, es könnte die ein oder andere Trittbrettfahrerin dabei sein, die sich jetzt dann äußert nach Jahrzehnten und sagt, ich bin auch ein Opfer. Aber letztendlich muss man einfach sagen, die Debatte führt ja schon dazu, dass wir diesen Bewusstseinswandel haben. Und das, glaube ich, so ein Verhalten, wie es damals üblich war, jahrzehntelang, gerade bei den älteren Herren, dass das so in der Form nicht mehr durchgehen würde. Die Frage ist natürlich, wie geht es überhaupt jetzt weiter, wo immer mehr auftaucht? Und da wäre vielleicht eine Idee, die ich zumindest habe, dass man doch mal so eine Art internationale Schiedsstelle, Ombudsstelle einrichten würde, die versucht zu vermitteln zwischen den Beschuldigten und den Beschuldigern. Denn man muss ja irgendwie mal weiterkommen und muss, kann ja auch nicht sagen, vor 40 Jahren hat mir jemand mal wohin gefasst. Und ich meine, was soll daraus folgen? Soll deswegen jemand einen Job verlieren? Also ich finde, das ist eine ziemlich merkwürdige Gemengelage im Moment und vielleicht kann man eben über so eine Schiedsstelle doch versuchen, einen Interessensausgleich noch zu kriegen. Das könnte ja auch sein, indem jemand sagt, okay, ich habe mich jetzt sehr lange nicht gut verhalten, das tut mir alles leid und ich sehe ein, dass das ein komisches Verhalten war und vielleicht gebe ich dann auch noch ein bisschen Geld zu bestimmten Organisationen, wäre ja so eine Idee, mal einfach spekulativ gesagt, und dass man da sagt, okay, heute geht sowas gar nicht mehr, aber früher war das leider ab und zu Usus.
Mal sehen, ob daraus irgendwelche konkreten Konsequenzen erwachsen. Jörn Florian Fuchs, vielen Dank für dieses Gespräch. Ein ellenlanger Penis, der um ein Kreuz gewickelt ist, würde wohl auf jedem öffentlichen Plakat eine gewisse Aufmerksamkeit erregen. Wenn der Mann, dem das Geschlechtsteil buchstäblich angehängt wurde, auch noch Ministerpräsident von Sachsen ist, geht es um viel mehr. Die Partei wirbt in Sachsen mit diesem Plakat für die CDU. Auf einem zeigt sie den Ministerpräsidenten sogar mit Hakenkreuzen, weshalb die sächsische Polizei die Bilder schnell wieder abgehängt hat. Die Partei erklärt daraufhin, sie fühle sich im Wahlkampf gestört, und ob das jetzt verkehrte Welt ist oder ob einfach endlich mal was los ist, darüber möchte ich mit dem Autor und Publizisten Georg Dietz sprechen. Guten Abend, Herr Dietz.
Guten Abend, freut mich.
Wie würden Sie die Plakate, um die es geht, beschreiben? Ich habe es ja schon ein bisschen probiert, aber Sie können das bestimmt noch viel besser.
Ich finde sie relativ krass, klar, analytisch, überzogen, gerechtfertigt möglicherweise. Das ist dann Teil der politischen Argumentation und auf jeden Fall sehr, sehr effektiv, wie man sieht. Insofern exzellente politische Kommunikation am Rande, sehr Geschmacksfrage. Aber im Grunde ist Politik in vielerlei Hinsicht eine Geschmacksfrage. Ich weiß auch nicht, ob die Asylpolitik der CDU jedem gefällt oder ob das irgendwie genauso unappetitlich ist auf der anderen Seite. Das heißt, es ist, finde ich, ein legitimes Mittel in der politischen Auseinandersetzung, und weniger legitim finde ich es, Verbote in diese Auseinandersetzung einzuführen.
Der italienische Ministerpräsident Salvini, der fährt ja auch im Wahlkampf an Strände und macht da halbnackt Werbung für seine Partei. Sollte man sowas dann nicht auch verbieten? Das ist ja auch nicht sehr ästhetisch, oder?
Verbieten an sich finde ich den falschen Weg im Parlament. Da geht es ja eigentlich, oder in parlamentarischen Wahlkämpfen, da geht es dann doch eher um den Austausch von Argumenten, als dass man Paragraphen bemüht. Im Fall von Salvini finde ich es interessant, weil der natürlich irgendwie auch von selbst Satire ähnliche Zustände kreiert. Der Unterschied ist, dass die Partei subversiv und gegen die Macht ist und Salvini, würde ich sagen, autoritär oder autokratisch und dezidiert mit der Macht ist. Es ist immer eine Frage, wer hier ikonografisch die Herrschaft beansprucht. Und bei Salvini erinnert es natürlich schon an ein bisschen an Walter Benjamins Definition von Faschismus, dass es die Ästhetisierung der Politik ist. Wie bei Putin, abgesehen auch, wenn er sich mit blanker Brust als Großwildjäger Nordsibiriens oder so da vor die Kamera stellt. Insofern sind es zwei interessante Formen der politische Ikonografie, die aber, finde ich, komplett anders zu deuten sind.
Aber ist denn sowas, Sie haben jetzt auch noch Putin genannt, der da als halbnackter Jäger in der Wildnis sich inszeniert, das hat ja schon was von Satire oder absurdem Theater. Sind das diese populistischen Strategien eigentlich inzwischen die einzigen, mit denen man noch das Volk in Anführungszeichen erreichen kann, oder was soll das?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine oder das andere zu bevorzugen ist. Wir sehen aber einen klaren Bruch, also wie Sie auch sagen, es ist jedenfalls ein Bruch von einer sehr, sehr etablierten Form der politischen Kommunikation, die bis an die Grenze der Langeweile und darüber hinaus funktioniert hat, und dem Neuen. Und das Neue ist manchmal riskant, manchmal radikal, manchmal autoritär und vor allem viel verwirrend. Das heißt, das Neue in der politischen Kommunikation bei den drei Beispielen, Putin, Salvini und auch diesen Plakaten der Partei, ist, dass das eine Art von letztlich Storytelling ist. Also es geht weniger um Inhalte, sondern es geht um das Bild und es geht um das, was für eine Geschichte mit dem Bild verbunden ist, was für Emotionen mit dem Bild verbunden sind. Und das Ganze verbunden wiederum mit der Internet, mit der Viralität, wie man sagt, mit der Schnelligkeit der politischen Kommunikation. Das ist das Neue. Und ob das einem gefällt oder nicht, ist dahingestellt. Man muss sich ein bisschen in der neuen Welt zumindest zurechtfinden und da seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, dass es eben, wie gesagt, zwei Extreme sind, die aber beide, ohne es jetzt politisch werten zu wollen, legitim sind.
Aber werden da nicht nur die Erzählweisen ausgetauscht oder verändert? Also weil die Inhalte, der Austausch von Argumenten, das, was eigentlich mal spannend an Politik war oder sein sollte, das scheint ja da, die erzählen ja alle dieselbe Geschichte, diese Populisten. Das scheint ja nur eben eine andere Art von Ikonografie oder Mittel. Jetzt wird in Brasilien über WhatsApp wurde der ganze Wahlkampf gemacht. Dagegen wirkt ja fast Trump schon altmodisch mit seinem Twitter. Sind das eigentlich nur die Kommunikationsmittel, die da ausgetauscht werden?
Naja, das ist natürlich schon so, dass bei Putin und bei Salvini eine dezidierte politische Botschaft dahinter ist, die mit der Ästhetik in Einklang ist. Das ist eine Politik der Stärke, des Machismo auf eine gewisse Weise, der staatlichen und nationalen Stolzes. Daraus leitet sich alles ab und das ist dann die bildliche Form davon. Die WhatsApp-Kampagne in Brasilien war dann dezidiert auch eine der Falschnachrichten, der Fake News, was aber auch, finde ich, inhaltlich mit dem Nationalismus einhergeht, weil das eben eine Reduktion der Komplexität der Wirklichkeit ist, die eine Definition des Populismus ist. Im Gegensatz dazu sind die Plakate der Partei ja geradezu analytisch. Also das mit dem Hakenkreuz ist das Hakenkreuz der AfD, die von hinten den derzeitigen Ministerpräsident Kretschmer so umgreift oder umarmt. Und das ist eine relativ zugespitzte, aber auch plausible These der Möglichkeit einer CDU-AfD-Koalition und der Interpretation der Partei, was das bedeuten würde, nämlich ein Angriff der dunklen Vergangenheit Deutschlands auf die Gegenwart. Und davor zu warnen, ist ja durchaus politisch legitimes.
Und hat ja fast was Aufklärerisches. Ne?
Ja, genau. Gleiches mit der, also dieses andere Plakat mit dem Penis führt tatsächlich in durchaus absurdere Gefilde, hat, wenn ich mir Mühe gebe, was damit zu tun, dass Kirche und unterdrückte oder überzogene Sexualität verbunden sind, hat aber vielleicht auch tatsächlich eher den Satire-Gestus und den Zweck, den Ministerpräsidenten, der da in so einer relativ Michelangelo-haften Pose zu sehen ist und durchaus ansehnlichem Sixpack, wenn ich das richtig sehe, in seiner erhabenen Lächerlichkeit vorzuführen, was politisch, wie gesagt, grenzwertiges, aber finde ich nicht eher illegitimes Mittel ist.
Georg Dietz, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Mit 90.000 Euro ist der goldene Leopard, der zum Abschluss des Filmfestivals von Locarno vergeben wird, einer der am höchsten dotierten Filmkunstpreise der Welt. 17 Spielfilme sind bei der 72. Ausgabe des Festivals noch bis Samstag im Rennen und auffallend dominieren dabei Produktionen aus Portugal. Und warum das so ist, darüber möchte ich jetzt mit Patrick Wilinski sprechen, der für uns im Tessin den Wettbewerb beobachtet. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ist das denn reiner Zufall, dass das portugiesischsprachige Kino in Locarno so auffallend vertreten ist, oder ist da tatsächlich was im Auf- oder Umschwung?
Ja, ich würde schon sagen, dass diese Kinematografie schon im Aufbruch ist. Das hatten wir schon in Cannes im Mai gesehen bei den Filmfestspielen dort. Dort gab es auch Preise für Filme aus Portugal und Brasilien. Ich finde, das kann man schon durchaus zusammennehmen, auch wenn die Spezifik des brasilianischen Kinos immer etwas anders ist. Aber es ist schon sehr auffällig, dass es eben Spielfilme sind, vor allem von Newcomern, aber auch von alten Bekannten, die zurzeit die internationale Filmszene wieder oder erst aufmischen. In Locarno sind es 3 Stück im Wettbewerb allein und noch ganz viel in den Nebenreihen. Also man kann schon sagen, es tut sich was im portugiesischen und im portugiesischsprachigen Kino.
Und haben die denn auch irgendwelche ästhetischen Gemeinsamkeiten oder so eine Art Handschrift oder was macht dieses Kino aus?
Also die Palette ist schon breit, das konnte man hier sehen. Was ich immer so schön finde am portugiesischen, aber auch am brasilianischen Kino, ist zum einen der Mut zum Mythos, zum Erzählen, dass etwas vor uns da war und dass es immer noch quasi mitschwingt. Das sieht man auch immer sehr schön in diesen Filmen, weil die Kamera gerne in den Wald geht, in den Urwald geht. Und dann sind diese Bäume und diese Tonspur ist so reich an etwas, was wir nicht wirklich beschreiben können, was wir nur spüren. Es ist manchmal unheimlich, aber es ist schon da. Man erzählt von Vorfahren, die es mal gab oder von der Natur, die mit uns an unserer Seite lebt, aber uns auch überleben wird. Es gibt so einen schönen Experimentalfilm hier in einer Nebenreihe, der heißt Vulcachao, also Vulkan. Dort wird versucht, mit unterschiedlichen Mitteln des visuellen Erzählens zu zeigen, wie Vulkane heute existieren, welche Mythen sie immer schon umgeben haben und wie sie uns im wahrsten Sinne des Wortes überleben werden. Auf der anderen Seite ist es auch immer der wache Blick dieser Erzählungen zur Kolonialgeschichte Portugals. Ich finde es immer erstaunlich, wie sehr man sich hier an den ganzen Opfern der Kolonial Herrschaft abarbeitet, egal ob die Geschichten in Kap Verde spielen, dort haben die Portugiesen ganz schlimm gewütet, oder eben auch in Brasilien, da hatten wir den Spielfilm Fieber, der im Urwald von Brasilien spielt, ein indigener Arbeiter in einem Hafen, der fährt immer wieder nach Hause in den Urwald und versucht seinen Kindern noch diese indigene Kultur irgendwie nahe zu bringen, aber er spürt schon, er muss sie loslassen, die Moderne ist da, sie wollen weg, sie wollen studieren, sie lassen den Vater mit seinen Mythen irgendwie allein und dann kriegt er eben dieses wortwörtliche Fieber und muss auch, ja, wirklich entscheiden, was er machen möchte und was er auch mit sich machen möchte. Also es prägt schon dieses Kino, diese Natur und zum einen und zum anderen die Politik.
Also schon eine ziemliche Bandbreite an Geschichten auch in Locarno, oder?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also, und das ist ja das Spannende, dass wir eben hier, gerade weil es so viele schöne Nebenreihen gibt, die auch dem Experiment geöffnet sind, dass wir eben auch andere Erzählarten bekommen. Also nicht nur den klassischen Spielfilm oder den klassischen Dokumentarfilm, sondern eben auch den Animationsfilm oder eben den Experimentalfilm. Der Vulkanfilm hat mich schon sehr überrascht, weil er nur 20 Minuten dauert und der so verspielt ist. Also nicht nur, dass sich die Tonspur permanent verschiebt, die Bilder werden mal grau, mal laut, mal, und irgendwie verunsichert das einen ja selbst, weil diese Vulkane einen ja noch irgendwie umgeben, auch wenn man in Europa relativ sicher von ihnen ist. Und da kriegt man auch nochmal einen neuen Blick auf die Realität vermittelt. Und es ist gerade das portugiesischsprachige Kino, das das hier am intensivsten und am stärksten macht.
Und sogar der Schweizer Wettbewerbsbeitrag spielt ja in Portugal. Wie soll man das denn verstehen?
Ja, der Regisseur hat das mit Schweizer Geldern produziert, ist aber selber Portugiese und kommt aus diesem portugiesischen, also aus einem Viertel in Lissabon. Das ist das, was wir so klassisch als Problemviertel nennen würden. Es handelt von einem jungen Mann, der gerade aus dem Gefängnis kommt, der saß für ein paar Jahre für ein Gewaltverbrechen und mit ihm lernen wir dieses Viertel kennen, wie dort die Gangsterstrukturen aufgebaut sind. Verliebt sich dann in ein Mädchen, das dem Gangsterboss gehört, will sie da irgendwie rausreißen und steht dann irgendwann zwischen der Frage, verfällt er wieder in diese alten Strukturen, wird er also wieder selber kriminell oder gelingt ihm endlich diese Flucht und kann er das abschütteln, was ihn geprägt hat, nämlich seine Umgebung. Das ist jetzt als Schweizer Film natürlich nicht sehr schweizerisch, aber es ist schon interessant, dass das Festival eben diese Geschichte von diesem portugiesischstämmigen Schweizer, der aus diesem Viertel kommt, eben hier in den Wettbewerb stellt und sagt, ja, das repräsentiert auch irgendwie das Schweizer Kino. Das fand ich sehr interessant. Die Geschichte ist vielleicht nicht revolutionär, aber der Blick in diesen Mikrokosmos dieses Viertels, der hat mir dann doch sehr gut gefallen.
Und wer ist noch so in den letzten Tagen dazugekommen im Endspurt um den Goldenen Leoparden?
Also es sind 2 Filme, die mir sehr gut gefallen haben. Die sind auch sehr unterschiedlich. Zum einen ist das so eine Art, ja, kafkaesker Thriller, der heißt Terminal Suit, kommt aus Algerien von dem eigentlich schon recht bekannten Autorenfilm Rabah Amr Samesh. Er erzählt eigentlich von einem Ort, den er nicht näher beschreibt. Irgendwo am Mittelmeer gibt es eine Art Krieg, es gibt Polizeieinheiten, Milizen und er erzählt das aus der Sicht eines Arztes, der permanent Drohanrufe bekommt. Dann wird er auch entführt, muss irgendeinen Milizenanführer operieren. Dann kommt die andere Seite und verprügelt ihn ganz schrecklich und foltert ihn. Daraus wird so eine mit sehr geringen Mitteln gemachte Metapher auf einen Unrechtsstaat. Und die Frage auch nach Fluchtmechanismen, die uns ja alle sehr beschäftigt, die wird ja auch nochmal auf sehr filmische Art gestellt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auf der anderen Seite ganz anders, sehr künstlich, der Film Isadoras Kinder von Damien Manivelle aus Frankreich. Da geht es um Isadora Duncan, ja, die sehr berühmte Tänzerin und Choreografin, die Wegbereiterin des modernen Tanzes. Es ist aber kein Biopic, sondern wir sehen drei moderne Frauen in Paris heute, die versuchen, eine Choreografie von ihr einzuüben. Und das ist sehr schönes Körperkino, weil es gibt einen jungen Körper, einen alten, einen kranken. Es gibt Mütterkörper, die schon Mütter sind und Körper, die erst noch Mütter werden. Und sie tanzen alle diese Choreografie Mother von ihr. Und das ist sehr berührend, wie da diese Körper versuchen, sich diesen Tanz anzueignen. Das ist ganz anderes Kino, sehr artifiziell, sehr intellektuell, aber das hat mir auch sehr gut gefallen.
Also bleibt spannend, wer am Ende den Preis bekommt. Wir werden es am Samstag erfahren. Patrick Wilinski berichtete vom Filmfestival in Locarno. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Oliver Thoma.
Gel wird auf Bänke, Laternen und andere Straßenmöbel gestrichen und chemikalienversetzte Hochdruckstrahler werden eingesetzt. Rund um Notre Dame ist damit begonnen worden, das Blei zu entsorgen, das beim Brand der Kathedrale in Paris im Dach und einem Turm freigesetzt wurde. Die Arbeiten sollen rund 3 Wochen dauern und nach Angaben der Stadt in 3 verschiedenen Etappen stattfinden. Wie schnell es vorangeht, sei auch vom Wetter abhängig. Hohe Zäune schirmen die Arbeitsbereiche weiträumig ab. 99 Jahre alt ist er geworden, der Filmproduzent Edward Lewis. Vermisst, 7 Tage im Mai und Menschen am Fluss, das sind nur 3 der Filme, die er für Hollywood produzierte. 1960 wurde er mit diesem Kinofilm weltberühmt.
Sklaven, ihr seid in der Gladiatorenschule des Lentulus Batiatus angekommen. Ihr werdet ja durch erfahrene Lehrer ausgebildet im Kampf Mann gegen Mann bis zum Tode. Natürlich finden Kämpfe mit tödlichem Ausgang nicht hier statt, dazu kommt es erst, wenn ihr verkauft seid.
Spartacus mit Kirk Douglas aus dem Jahr 1960, produziert von Edward Lewis, der, wie erst heute bekannt wurde, am 27. Juli in seinem Haus in Los Angeles gestorben ist. 80 Jahre alt wurde Gordan Mihic, Drehbuchautor, schon in Titos jugoslawischen Zeiten, schrieb er 1989 und 1998 auch die Skripte für Emir Kusturica. Zum Beispiel Schwarze Katze, Weißer Kater.
Da hab ich ein Glück, so ein Glück. Die Kater sind so wunderschön.
Guck mal, das komische Schiff da vorne.
Wie das staatliche serbische Fernsehen berichtet, starb Gordan Mihic am vergangenen Sonntag nach kurzer Krankheit in Belgrad. Die Karlsruher Professorin Dorothea Wagner erhält in diesem Jahr die höchste Auszeichnung der deutschsprachigen Informatik. Sie sei eine überragende Wissenschaftlerin, deren Forschung zur Weltspitze gehöre, das erklärte der Präsident der Informatikgesellschaft Federat. Dazu zählte die automatisierte Routenplanung oder die Optimierung von Energiesystemen. Dies gehe einher mit einem beispielhaften ehrenamtlichen Engagement für die Informatik und die Wissenschaft. Dorothea Wagner ist die erste Frau, die mit diesem Preis geehrt wird, der seit 1987 alle 2 Jahre vergeben wird. Der Deutsche PEN fordert das Bundesbildungsministerium und die Kultusministerkonferenz erneut auf, die Lesefähigkeit von Kindern zu verbessern. Dass knapp 1/5 der 10-Jährigen in Deutschland nicht so lesen könnte, um den Text auch gleich zu verstehen, sei ein Skandal, schreibt Präsidentin Regula Fenske. Am 15. August vor einem Jahr hatte Kinderbuchautorin Kirsten Boye deshalb zusammen mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Lesepakt aus der Taufe gehoben. Es gäbe aber nach wie vor kein breites gesellschaftliches Bündnis aus Bildung, Kultur, Gesundheitswesen, Wirtschaft und Politik, so Fenske.
Dass Sammler glückliche Menschen sind, meinte Goethe. Und vielleicht drückt sich das Glück vieler namhafter Kunstsammler ja in ihrer Großzügigkeit aus. Auch die Sweeneys in Los Angeles haben, nachdem im eigenen Haus kein Stückchen Wand mehr frei war, auf einem kleinen Grundstück ein Museum gebaut. Immerhin ist Eva Sweeney Architektin und seither lassen die beiden ihre Besucher kostenlos an ihrer Leidenschaft teilhaben. Kerstin Zilm hat die Sammler im El Segundo Museum of Art hat kurz Esmoor besucht.
Eva Sweeney erinnert sich noch ganz genau an das Kunstwerk, mit dem für sie und ihren Ehemann Brian vor gut 15 Jahren offiziell die Sammelleidenschaft begann.
Das hatten wir gekauft bei einer Auktion, ich weiß nicht mehr, ob Sotheby's oder Christie's war. Das war von Camille Corot und das war auch das erste Kunstwerk, wo wir dann ein bisschen mehr Geld ausgegeben haben.
Die französische Landschaftsstudie aus dem 18. Jahrhundert war eher eine Ausnahme. Denn das Ehepaar interessierte sich zu Beginn seiner Sammelleidenschaft vor allem für Gegenwartskunst aus Evas Heimat.
Wir haben uns erst fokussiert auf deutsche Kunst. Erst kontemporäre, junge Künstler. Und dann haben wir geguckt, wer deren Lehrer waren und wer dann der Einfluss von dem Lehrer, des Schülers war. Und so haben wir dann uns mehr und mehr spezialisiert. Und ich glaube momentan, was uns sehr interessiert, sind die Worpswede-Künstler.
Auf die Idee, Kunst zu sammeln, brachte die beiden Evas älterer Bruder, Kurator Bernhard Zünkele aus Berlin, im Jahr 2004. Brian, Bauunternehmer aus Kanada, und Eva, Architektin aus Deutschland, hatten gerade geheiratet, Millionen mit Grundstücks- und Immobilieninvestitionen verdient und ein Haus mit Blick aufs Meer gekauft. Dann kam Bernhard zu Besuch.
First comedy mate, he came to our house in about 2004 and he says, okay, Brian, what's with all the college crap on your walls? And he said, well, what do you think I should put on there? He says, you should put some real art on the walls.
Zünkeler stellte den Kontakt zu jungen deutschen Bildhauern und bildenden Künstlern her. Die Sweeneys kauften erste Werke, luden Künstler auf Stipendien nach Hause ein, unternahmen mit ihnen Roadtrips, begeisterten sich mehr und mehr für Kunst und für den Austausch mit Künstlern über aktuelle und philosophische Fragen. Ganz nebenbei wuchs ihre Sammlung. Beim Kauf galt und gilt bis heute ein Grundsatz, sagt Eva.
Wir haben nie Kunstwerke gekauft als Investment. Immer Werke, die uns interessieren und die wir mögen.
Vor 7 Jahren verkaufte Brian einen Teil seiner stattlichen Münzsammlung, um noch mehr Kunst erwerben zu können. Einen Flur im Haus bauten die Sweeneys für empfindliche Kunstwerke so um, dass kein Sonnenlicht hineinfällt. Doch irgendwann war klar, sie brauchen mehr Platz.
Die Wohnung war dann tatsächlich voll. Wir hatten dann Ölbilder unterm Bett, in den Kleiderschränken überall versteckt. Wir suchten dann nach einem großen Storage-Gebäude, was wir nicht gefunden hatten. Und dann haben wir halt ein Gebäude gebaut, wo jetzt Esmoor drin ist.
Das war vor fast 10 Jahren auf einem ehemals leeren Grundstück neben einer Ölraffinerie im verschlafenen Küstenort Else-Gandau. Architektin Eva Sweeney entwarf die lange, schmale, 2 Stockwerke hohe Kunsthalle. 2013 öffneten sie das Museum. Bis heute sind alle Shows kostenlos, genauso wie wöchentliche Zeichenkurse, Schulklassenbesuche und Filmabende. Auch weil den Sweeneys bewusst ist, wie privilegiert sie sind, was Vermögen und Bildung angeht. Deshalb investieren sie außerdem in regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche aus Vierteln in Los Angeles, in denen es kaum Möglichkeiten gibt, sich mit Kunst auseinanderzusetzen.
Manchmal sage ich zu Brian, ach, kauf das Kunstwerk nicht, warum stecken wir das nicht besser zu Esmoor rein und können halt mehr Schulklassen sponsoren.
Esmoor ist inzwischen eine Kunststiftung und die Organisation ein ehrenamtlicher Vollzeitjob für Eva. Manchmal ist es nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Die beiden und ihre 3 Kinder, 11 bis 14 Jahre alt, reisen gerne, treiben viel Sport, lieben Abenteuer in der Natur.
We just roll from one thing to the next. We hear good ideas and we generally say, yes, let's do it. And we're the little nimble guys that can move and shift with the different opportunities that come to us.
Auch deshalb nennen die Sweeneys das Museum Kunstlabor. Sie lieben Spontanität und arbeiten bei Ausstellungen gern mit anderen zusammen, darunter mit dem Getty-Institut, Bestseller-Autorin Cornelia Funke und Graffiti-Künstlern. Inzwischen besitzen sie über 500 Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen. Einige davon von sehr bekannten Künstlern.
Wir haben eine Nude Drawing Collection und haben wir halt Drawings von Klimt, Egon Schiele, Matisse, Picasso. Aber wir mögen auch gerne die deutschen Künstler Horst Jansen, Lovis Corinth, Max Klinger, Max Pechstein.
Und, sagt Brian, sie sammeln fleißig weiter.
We still buy more for some reason, you know, and that's the big trouble, because we've now pretty well filled up our storage building. So, anyway, it's just what we have to live with, I guess.
Das Sammlerpaar Brian und Eva Sweeney und die Beiträge aus unserer kleinen Sommerreihe, die können Sie auch im Internet nachhören unter www.deutschlandfunkkultur.de. In Pesaro, der Geburtsstadt Gioachino Rossinis, findet seit 40 Jahren ein Opernfestival statt, mit dem der wohl berühmteste Bürger des Adria-Städtchens gefeiert wird. Drei Opern werden dabei in Szene gesetzt. Heute Abend hat der Equivoca Stravagante Premiere. Hier der Beginn des Quintetto. Ausschnitt war das aus L'Equivoco Stravagante, der ersten abendfüllenden Oper Rossinis. Heute Abend beim Festival in Pesaro war Premiere und dort bin ich jetzt mit Bernhard Doppler verbunden. Herr Doppler, was ist das für ein Werk, dieser Erstling von Rossini?
Ja, also das erste größere Werk von Rossini, das ist ein Drama Giocosa, ein sehr lustvolles Drama. Die letzte Oper eigentlich auch in gewisser Weise, die er vor Bologna geschrieben hat. Bizarres Missverständnis wäre die deutsche Übersetzung dafür. Denn das bizarre Missverständnis besteht darin, dass zwei Männer um eine Frau buhlen und der eine, der Liebhaber, den anderen reichen Liebhaber dadurch ausbootet, indem er sagt, oder sein Diener sagt, das ist eigentlich gar keine Frau, sondern das ist ein Kastrat, der desertiert ist und der weiß dann auch nicht ganz genau, wem er gegenübersteht. Darin besteht der Witz dieser Art Farce, einer fast erotischen Farce, wurde auch zu Lebzeiten von Rossini nach einigen Aufführungen verboten und durfte in Mailand gar nicht gezeigt werden. Und die Inszenierung heute hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß gemacht durch das Buffo-Bar des Brautvaters und des anderen Bräutigams. Ein Bass, Buffo und ein Bariton, Buffo, wie sie in Rossini-Opern sehr häufig vorkommen. Und sie ist eine sehr, sehr körperliche Lustigkeit, die hier vielleicht nicht in dem Anfang des Quartetts, das wir gerade gehört haben, zum Tragen kommt, aber immer wieder zum Beispiel diesen Brautvater stechen sehr viele Mücken und er muss sich immer kratzen und das ist auch musikalisch sehr lustig und sehr lustvoll umgesetzt.
Insgesamt werden ja drei Opern aufgeführt. Was stand denn da noch auf dem Programm? Waren das auch so eher so Raritäten wie dieses Stück?
Sind es noch Raritäten nicht? Dieses Festival ist vor 40 Jahren gegründet worden und da war das eigentlich revolutionär, denn durch Pesaro ist vor 40 Jahren, in den goldenen ersten 10 Jahren, ist überhaupt die Oper des frühen 19. Jahrhunderts, ihre Spielweise erforscht und entdeckt worden. Und da waren diese Opern, die heuer gezeigt worden sind, wie L'Equivoco Stravagante und vor allem die Eröffnungsoper Semiramide, aber auch Demetrio Polibio, waren Raritäten, die hier vorgestellt worden sind. Semiramide ist inzwischen noch immer nicht so bekannt wie die bekannteste Oper von Rossini, Papier von Sevilla, aber inzwischen auch schon im Rossini-Festival dreimal gezeigt worden. Und der Dirigent Michele Mariotti, übrigens ein Sohn des früheren künstlerischen Leiters, hat als Kind gewissermaßen als 13-Jähriger die erste Aufführung von Semiramide gesehen. Also es sind Raritäten, zwar vielleicht noch immer, aber es sind gewissermaßen schon gesetzte Raritäten in diesen 40 Jahren. Und trotzdem bleibt, wie jetzt zum Beispiel bei L'Equivoco Stravagante, Rossini noch immer neu und Neues zu entdecken, vor allem eigentlich in der musikalischen Ausführung, so ist mir dies heuer vorgekommen.
Also bei den Dirigenten und Sängern, meinen Sie, haben Sie viel entdeckt?
In gewisser Weise fand ich das sehr interessant bei Semiramide, sicherlich auch die Inszenierung. Die Semiramide ist eine Frau, die ihren Mann umgebracht hat und auch ihr Kind ausgesetzt hat, trotzdem aber nicht ganz unsympathisch. Es ist eine Geschichte von Voltaire. Sie hat etwas von einer Shakespeare'schen Figur und es erscheint auch der getötete Vater wie der Geist von Hamlet. Und das wurde in dieser Inszenierung von Graham Wick sehr psychoanalytisch dargestellt. Das Gesicht dieses Geistes, der eigentlich nur zweimal in der Oper erscheint, das prägt auch das Bühnenbild. Es ist gewissermaßen ein Spiegel dieser Figuren, ihr Gewissen, auch das sie heimsucht. Und da gibt es ganz psychologisch interessante Duette. Zum Beispiel liebt das große Liebesduett in Semiramide, das Salome Yitzchia und Yehudi Abramyan, eine Hosenrolle gesungen haben, ist ein Liebesduett von Sohn, dem unerkannten Sohn und Mutter. Und die wissen das gar nicht miteinander. Also psychologisch und musikalisch sehr, sehr interessant. Also und dazu kommen auch andere Duette, die auch diese merkwürdige psychologische Spannung enthalten.
Also eine gelungene 40-jährige Jubiläumsausgabe von dem Rossini-Festival, würden Sie sagen?
Ja, das würde ich sagen. Also auch heute der Dirigent Carlo Rizzi hat mitatmen, mit Spaß haben lassen an den Sängern und an der Musik. Vielleicht das Mittelstück Demetrio Polibio, das war ja eine Wiederaufnahme. Das spielt eigentlich so wie Phantom der Oper, macht Oper zu Oper. Das war vielleicht weniger interessant, aber in Rossini ist noch immer, auch nach 40 Jahren, musikalisch ganz, ganz viel zu entdecken und mitzuerleben. Und es hat eine ganz seltsame Tiefe, sowohl in der Komik als auch in der tragischen Oper Semiramide.
Bernhard Doppler über das Rossini-Festival in Pesaro, das noch bis zum 23. August geht. Und damit sind wir beim Blick in die Feuilletons heute mit Gregor Sander.
Benjamin von Stuckrad-Barre, Goes Podcast, erklärt die Süddeutsche Zeitung und Quentin Lichtblau hat deshalb ein Interview mit ihm gemacht. Fairerweise muss man sagen, dass Stuckrad-Barre diesen neuen Spotify-Podcast mit dem Titel Ja, ja, nee, nee gemeinsam mit der Schauspielerin Jasna Fritzi-Bauer gestaltet und dass die auch beim Gespräch dabei war, um auf einer halben Zeitungsseite folgende Sätze zu sagen: Keine Ahnung, ich habe keinen blassen Schimmer, was wir hier machen und wo wir hier sind. Das Ziel des Podcasts beschreibt Bauer so: Wir nehmen das als Ansporn, reden auf ein Ziel hin, die Raucherpause. Dann sagt sie zweimal nee und einmal voll und dann noch ich weiß nichts mehr und keine Ahnung. Den Rest des Interviews labert nur Stuckrad-Barre und zwar so, als wären die 90er Jahre nicht seit 20 Jahren vergangen. Beispielsweise sagt er: Moment mal, das Wort labern möchte ich jetzt gerade noch mal zur Debatte stellen. Aber wir nicht, lieber Benjamin von Stuckrad-Barre. Lieber wandern wir zu einem anderen Helden, der in den 90er Jahren seine Weltkarriere begann, Quentin Tarantino. Der erzählt in Once Upon a Time in Hollywood vom Ende des Western im Hollywood der 60er Jahre. Natürlich mit großen Stars in den Hauptrollen, die allerdings nur bedingt zueinander passen, wie Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verrät. Wie sonst könnten die Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, die trotz mehr als 20-jähriger Kinokarriere noch nie zuvor zusammen in einem Film aufgetreten sind, glaubwürdig einen abgehalfterten Western-Schauspieler und dessen Stunt-Double verkörpern? Sie versuchen es gar nicht erst. Aber die Weigerung dieses Traumpaars, sich in die Handlung einzuspielen, scheint der Clou des Films zu sein, der nach Fabian Tiedtke von der Taz schwärmt: DiCaprio und Pitt guckt man immer gern dabei zu, wie sie möglichst wenig von der Handlung tangiert werden. Leonardo DiCaprio ist als Rick Dalton gut, aber Brad Pitt in der Hauptnebenrolle als Cliff Booth ist überragend. Für Plathaus in der FAZ ist aber noch ein zweiter Aspekt entscheidend in diesem offensichtlich gelungenen Film. Die Dialoge sind messerscharf und entsprechend verletzend. Das ist bei Angela Schanelek anders. Ihr Film »Ich war zu Hause, aber«, für den sie im Februar bei der Berlinale den Preis für die beste Regie gewann, kommt ebenfalls in die Kinos und über die Dialoge der Meisterin der Handlungsverweigerung schreibt Philipp Stadelmeier in der SZ. Danach besteht der Sinn der Dialoge vielleicht nicht darin, was, sondern wie es gesagt wird. Mal wird es extrem laut, etwa wenn Astrid ihre Kinder anbrüllt, mal ganz leise, wenn Philipp der Schwester vorsingt. Der Lehrer, gespielt von Franz Rogowski, lispelt. Und der Mann, der Astrid das Fahrrad verkauft, kann sich nur mit einem Gerät verständigen, das er sich an die Stimmbänder presst. Was er sagt, klingt ganz metallisch. Vielleicht kann man einen Schanelek-Film einfach nicht in einer Zeitungskritik beschreiben. Stadelmeier versucht es trotzdem und landet in einem Klempnerbild. Im Gespräch mit einem Lehrer ihres Sohnes fragt sie sich plötzlich, wie redet man eigentlich mit einem Heizkörper? Da sagt man sich, dass Schanelek den Stimmapparat ihrer Figuren wie einen Heizkörper zerlegt und in seinen Röhren lauscht, was mit Stimmen und Lauten geschieht, wenn sie verhallen, sich verzerren und verlieren. Und ist man am Ende des Films schlauer als am Anfang? Fragt der Kritiker und legt sich dann fest, vielleicht ein wenig. Man weiß, die Wahrheit liegt in einem Heizkörper. Oder liegt die Wahrheit doch in der Neuen Zürcher Zeitung, die in ihrem Aufmacher fragt, macht der Computer uns zu Kommunisten? Um das hier ausreichend zu erörtern, fehlt uns leider die Zeit. Und so klauen wir uns die Antwort einfach noch einmal bei Jasna Fritzi Bauer in der SZ. Keine Ahnung, ich habe keinen blassen Schimmer, was wir hier machen und wo wir hier sind.
Gregor Sander war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und mit einem Stück aus dem neuen Album der jungen Soul-Sängerin Liz Brasher verabschieden wir uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.